Ich habe mich nie so wirklich zugehörig gefühlt, als Jugendliche sehr viel an mir gezweifelt und lange gebraucht, um so meinen eigenen Platz zu finden. Vielleicht ist der zu verbissen oder vielleicht sieht der das alles zu eng oder der ist ja total leistungsorientiert oder ein Streber. Häufig ist da so ein bisschen dieses nicht vollständig gönnen können. Ich war immer so ein Typ, der so ganz schnell sein wollte. Es war mir ganz wichtig, auch mit wie vielen Jahren ich dann irgendwas erreicht habe. Irgendwie so die Promotion mit 25 und dass es dann nicht 26 waren und irgendwie noch 6 Monate weniger und so. Mittlerweile denke ich mir so, boah, ist doch wurscht.
Was ist der mögliche Preis von so einem Lifestyle?
Burnout, denn wir sind von Natur aus darauf aufgelegt, dass es Phasen des Stresses gibt. Stress ist gesund und gut für uns, weil er uns antreibt zur Höchstleistung. Das darf auch so sein, punktuell. Wir brauchen aber genauso Ausgleichsphasen, in denen wir uns erholen, den Akku wieder auftanken können. Heute müssen wir uns selbst regulieren. Wir müssen selbst herausfinden, wie es mir eigentlich geht. Wann brauche ich eine Pause? Wann setze ich Grenzen? Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Eva Asselmann, eine der jüngsten Professorinnen Deutschlands. Ihr Forschungsschwerpunkt ist Psychologie, da vor allem Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und sie hat jetzt kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Too Much, also zu viel, was wie wenige andere Bücher im Moment so den Zeitgeist von den allermeisten Menschen auf den Punkt bringt, dass es im Leben zu viel ist. Zu viel negative Nachrichten, zu viel Stress, zu viele Dinge, zu viel Auswahl, einfach von allem zu viel. Und sie beschreibt es nicht nur auf wunderbare Art, was das mit unserem Nervensystem, mit unserer Seele macht, sondern sie gibt auch ganz konkrete Anhaltspunkte, was wir durch eigenes Zutun, durch eigene, einfach einzusetzende mentale Strategien tun können, um in dieser Situation einfach selbstwirksamer und standhafter und damit glücklicher leben zu können. Denn die Rahmenbedingungen werden sich in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich Jahren nicht besonders ändern. Also liegt es an uns, die Fähigkeiten und das Handwerkszeug zu erlernen, um das Auf und Ab des Lebens besser managen zu können. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Eva viele von ihren Tipps hier in diesem Gespräch mit uns geteilt hat. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Professor Dr. Eva Asselmann. Eva, wenn Menschen jetzt hören, dass eine Psychologieprofessorin bei mir ist, dann werden manche vielleicht etwas skeptisch sein. Was glaubst du, wird die Menschen, wenn sie jetzt uns und vor allem dir in den nächsten 1,5 Stunden zuhören, was wird sie am meisten überraschen an unserem Gespräch?
Unter anderem, dass dieses Gefühl, alles ist zu viel in meinem Alltag, dass es nicht daran liegt, dass wir selbst zu schwach sind, sondern dass es viele systemische Ursachen hat, die aktuell viele Menschen umtreibt.
Du hast jetzt schon einen Begriff genannt, zu viel, dein wunderbares Buch, was ich vorab lesen durfte, Too Much. Ein Gefühl, ich habe es dir gerade im Vorgespräch gesagt, was glaube ich, so stark wie wenige den Zeitgeist von den allermeisten Menschen gerade betrifft. Also ich persönlich kenne wahrscheinlich niemanden, der sagen würde, nee, bei mir ist gerade richtig gerade. Bei mir ist nicht zu viel, das kenne ich einfach niemanden. Ich glaube, nicht jeder leidet gleichermaßen darunter, aber so dieses Grundgefühl, dass es im Moment zu viel ist, das tragen wirklich die allermeisten. Wie bist du auf diese geniale Idee gekommen, dazu ein Buch zu schreiben?
Ich forsche seit sehr vielen Jahren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Selbstwirksamkeit. Wie können wir Menschen stärken im Alltag, dass sie besser umgehen können mit dem, was passiert. Und letztes Jahr war ich für einen Forschungsaufenthalt an der UCLA in LA in Kalifornien und habe da 2 krasse Dinge erlebt. Einmal die Wahlen, wo mich dieses Thema...
Präsidentenwahlen.
Genau, ja, die Wahlen von Trump, wo mich dieses Thema Polarisierung und dieses Gefühl von Abgehängtsein total umgetrieben hat. Und dann habe ich auch die Waldbrände hautnah miterlebt. Ich war auch evakuiert, habe am eigenen Leib gespürt, was es bedeutet, so die Kontrolle zu verlieren oder gar nicht zu wissen, was eigentlich mit mir passiert. So dieses Gefühl von Kontrollverlust. Und das hat mich persönlich so sehr gepackt, dass ich mir dachte, das muss ich aufschreiben in Buchform für jedermann und dabei auch aufgreifen, was so viele Menschen gerade betrifft, dieses Gefühl, mein Alltag wächst mir über den Kopf, ich komme gar nicht mehr hinterher, ich verliere die Kontrolle.
Und jetzt hast du den Kontext zur Wahl von Donald Trump gebracht, der für viele jetzt gar nicht in einem Kontext dazu steht. So, du bist Psychologin, du erkennst Zusammenhänge, die Normalsterbliche wie ich und viele Hörer nicht kennen. Was hat es damit zu tun, dass wir uns auf der einen Seite so überfordert fühlen und auf der anderen Seite dann eine Person Präsident wird, die
der in den Prognosen gar nicht so weit vorne lag.
Wenn wir uns überfordert fühlen, dann entsteht häufig dieses Gefühl von Kontrollverlust, und das ist unheimlich stark, weil wir Menschen ein Grundbedürfnis nach Kontrolle haben. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann sehnen sich Menschen tendenziell nach Halt, nach einfachen Antworten, nach etwas, was ihnen Orientierung gibt. Und Populismus wird dann unheimlich verführerisch, weil gerade da diese einfachen Antworten lauern. Also diese Narrative, wir gegen die, die Bösen da oben, ich sage dir, wie wir wieder Halt finden. Gerade das wirkt nicht auf alle, aber viele Menschen sehr, sehr charmant, weil das einfach so ein ganz einfaches Narrativ ist, wo man wieder die Stabilität vermeintlich bekommt, die man im Alltag vielleicht nicht so spürt. Und deswegen ist das nicht nur ein Mental Health-Thema, dieses Gefühl des Too Much, der Überlastung, sondern es ist etwas, was unsere gesamte Gesellschaft, den Zusammenhalt betrifft und deswegen so wahnsinnig wichtig ist. Und das versuche ich auch in dem Buch zu zeigen. Psychologie ist nicht nur so ein Wohlfühl-Issue, sondern es ist etwas Fundamentales für unser Zusammenleben.
Und wir wollen nicht zu viel über Politik heute sprechen, aber auch in diesem Land kann man ja an den Ergebnissen von diversen Landtagswahlen sehen, dass Menschen, die vermeintlich einfache Lösungen propagieren, auch einen hohen Zuspruch erfahren. Auch da können wir gleich nochmal reingehen, wo das herkommt. Bevor wir in Strategien gehen, und darum soll es ja heute gehen, weil die Rahmenbedingungen werden sich für viele nicht ändern kurzfristig. Das heißt, wir dürfen uns einen Werkzeugkasten an die Hand legen, und da hast du wirklich einen wunderschönen Werkzeugkasten zusammengeschrieben, aus dem ich heute ein bisschen lernen möchte und alle, die zuhören. Bevor wir das tun, finde ich es immer spannend, wie Menschen dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Und deshalb eine Frage, die ich jedem Gast hier stelle, auch an dich, Eva. Was ist denn so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Puh, ich hatte in meiner Kindheit nie so ein einschneidendes Ereignis. Ich war eigentlich immer relativ gut in der Schule. Ich war sehr schlecht in Sport. Also da war ich wirklich so das Schlusslicht. Ich wurde auch immer man wird ja immer so gewählt in Gruppen, und ich wurde am Ende immer so zwangszugeteilt, und dann ging so ein Raunen durch die Menge. Also das war schon
Mist,
sehr...
Mist, die Eva im Team.
Ja, genau. Das ist schon... Ja, so im Nachhinein ist das lustig, aber in der Situation ist das ein ganz irgendwie so ein demütigendes Gefühl. Also ganz furchtbar, so ausgeschlossen zu sein, und auch immer diese Frage, bin ich eigentlich richtig so, wie ich bin? Also ich habe mich nie so wirklich zugehörig gefühlt, als Jugendliche sehr viel an mir gezweifelt und lange gebraucht, um so meinen eigenen Platz zu finden. Habe mich aber schon immer wahnsinnig für Psychologie interessiert und habe da so richtig meine Heimat gefunden. Ich bin da so richtig drin aufgegangen. Ja, ich war aber ansonsten in der Schule immer relativ gut und habe dann später, gerade in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, auch lernen müssen, wie das eigentlich ist, mit Rückschlägen umzugehen, weil gerade Rückschläge, Scheitern ist etwas, was in der wissenschaftlichen Karriere sehr dominant ist. Also du reichst ein Paper, ein Projekt, und es wird grundsätzlich erstmal abgelehnt. Da ist immer irgendjemand, der das zerpflückt. Du musst es überarbeiten, du musst immer wieder aufstehen. Das habe ich sehr mühsam lernen müssen als erwachsene Person, auch weil ich das als Jugendliche, zumindest was das Schulische betraf, wenn wir jetzt mal den Sport ausklammern, nicht so kennengelernt. Und das ist aber was ganz, ganz Wichtiges für unsere Entwicklung. Und das habe ich auf jeden Fall begreifen müssen und können im Laufe meiner Zeit. Und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr stark geprägt hat in meiner Sicht auf Entwicklung, Haltung auf das Leben, dass es eben nicht darum geht, immer nur so schnurstracks geradeaus Dinge zu erreichen, sondern es geht ganz viel um Umwege, wieder aufzustehen, zu lernen, dass Dinge eben nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, auch wenn es manchmal schwer ist.
Das ist ja wie ein Werbespruch für diesen Podcast, auf und ab. Und du hast ja auch ein Buch, um das heute nicht im Schwerpunkt geht, aber jetzt passt ganz gut, ein Buch, Woran wir wachsen, geschrieben, was ja auch in die Richtung geht. Und hier im Auf und Ab Podcast möchte ich ja durch Gespräche mit Menschen, durch Expertinnen wie dich auch verstehen, was unterscheidet eigentlich die Menschen, die an Krisen, an Rückschlägen zerbrechen und liegen bleiben, von denen, die tatsächlich stärker daraus zurückkommen? Und was würdest du aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch aus deiner Fachexpertise sagen, was so die zwei, drei Elemente sind, die diese Menschen unterscheiden?
Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie wir Persönlichkeit begreifen. Es gibt in der Psychologie das Konzept des Fixed Mindsets und des Growth Mindsets. Und Leute mit einem Fixed Mindset, die gehen davon aus, dass Persönlichkeitseigenschaften in Stein gemeißelt sind. Sprich, wenn ich scheitere, dann ist das ein Indikator dafür, dass ich nicht gut genug bin. Und das bleibt auch so, weil das ist ja statisch, so zumindest die Ansicht. Und Menschen mit einem Growth-Mindset, die gehen eher davon aus, dass man sich entwickeln kann. Wenn die scheitern, dann sagen die sich eher, hey, ich schaue jetzt mal, was da eigentlich schiefgelaufen ist und was ich beim nächsten Mal besser machen kann, was kann ich daraus lernen? Und dieses Begreifen von Entwicklung oder von Verhalten als etwas Dynamisches, wo ich dran wachsen kann, das ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit Entwicklung, weil wir sonst eben den Kopf in den Sand stecken.
Und diese Begriffe haben viele wahrscheinlich schon mal gehört, Fixed versus Growth Mindset, aber die Frage ist ja, wie kriegt man dieses erstrebenswerte Growth Mindset? Ist das etwas, was, ich sag mal, in den Genen liegt, was mit dem Ende der Kindheit abgeschlossen ist? Kann man sich das, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, ich bin eigentlich eher im Lager Fixed Mindset, kann man sich ins andere Lager entwickeln? Was sind da so konkrete Maßnahmen, wie man an sich arbeiten kann?
Definitiv. Also die Entwicklung hängt immer, das ist immer so bei psychologischen Merkmalen, ab von Genen, teilweise aber auch von der Umwelt. Und da vor allen Dingen die Rückmeldung der Eltern. Es gibt ja Eltern, die sagen, ja, du bist super gut, du bist super schlau und etikettieren Verhalten mit so statischen Eigenschaften. Also dass sie so ein Label drauf legen und andere, die eher das Verhalten kommentieren, wie das hast du super gemacht oder hier hast du dich echt ins Zeug gelegt, cool, dass das geklappt hat. Und das ist mehr so eine dynamische Sicht auf Verhaltensweisen, die auch änderbar sind. Mhm. Und damit legen Eltern den Grundstein. Aber klar, ich kann mir das auch als erwachsene Person immer wieder bewusst machen. Verhalten ist änderbar und kann mir bei einem Rückschlag ganz konkret anschauen, warum kam es denn so, wie es gekommen ist? Was ist da vielleicht auch mein Zutun? Wo habe ich mich verschätzt? Wo sollte ich mich beim nächsten Mal anders verhalten? Also ich kann versuchen, diese Situation auseinanderzunehmen. Was kann ich denn daraus lernen beim nächsten Mal, wenn es ähnlich kommt? Ohne mich einfach nur fertig zu machen, zu verurteilen. So ein konstruktiver Blick auf das, was ist schiefgelaufen, was mache ich beim nächsten Mal anders? Und das kann man mit der Zeit etablieren.
Man sagt ja, dass in USA die Menschen, was solche Mindsets betrifft, immer ein bisschen anders ticken. Da kann jeder den American Dream wahrmachen, alle sind eher chancenorientiert. Jetzt lebst du ja teilweise auch in L.A., du hast angedeutet, hast die Waldbrände miterlebt. Was siehst du da für hauptsächliche Unterschiede in dieser Mindset-Frage, Fixed versus Growth Mindset, was wir uns vielleicht auch abschauen können?
Ich glaube, in den USA wird Leistung viel positiver konnotiert. Wir haben ja in Deutschland ein sehr starkes Empfinden für Gerechtigkeit, für Gleichheit. Und wenn da jemand hervorsticht und eine große Leistung erbracht hat, dann erweckt das sehr schnell auch Neid. Zumindest ist so mein Eindruck. Ich finde immer krass, ich gehe relativ viel joggen am Strand auch in L.A., und da sind dann so Leute, die einem so begeisternd herrufen, well done, great job und so richtig enthusiastisch sich mit einem freuen, was man geschafft hat. Das ist mir in Deutschland noch nie begegnet. Und das ist so dieses Mitfreuen mit dem Erfolg anderer, diese Anerkennung dessen, was jemand geleistet hat. Und ich glaube, da dürfen wir uns schon eine Scheibe von abschneiden, weil wir in Deutschland schon, ja, gerade wenn jemand sehr viel leistet, häufig so ein bisschen missgünstig schauen. So, vielleicht ist der zu verbissen oder vielleicht sieht der das alles zu eng oder der ist ja total leistungsorientiert oder ein Streber. Also häufig ist da so ein bisschen dieses nicht vollständig gönnen können, ist zumindest mein Eindruck. Und ich finde, da können wir so ein bisschen mehr uns abschauen. Und ja, gleichzeitig ist natürlich schon auch wichtig, immer zu überlegen, wenn jemand jetzt nicht leistungsstark ist, liegt das jetzt nicht nur am persönlichen Versagen, sondern natürlich auch am Kontext, an den Umständen. Das darf man nie vergessen. Das ist vielleicht so eine Sache, die wir in Deutschland ein bisschen mehr im Blick haben im Vergleich zu den USA.
Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohacking, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie, ATP, zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelange Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode.
Ich muss einen kurzen Ausflug machen, oder was eigentlich so nicht geplant war, weil dein Beispiel, das hat mich vorhin so beschäftigt mit dem Sport, da hast du gesagt, es ist nicht so schön, wenn das so ist. Und wir meine ich meine Frau und ich, wir haben gerade zwei Söhne, der eine ist 2,5, der andere gerade 6 Wochen alt und wir beschäftigen uns viel damit, was wir richtig machen dürfen, um eben ein Mindset zu etablieren, was eben mehr Stärke auf Selbstwert gerichtet ist. Und da habe ich ein Beispiel und da würde mich deine Perspektive interessieren. Folgendes Beispiel gehört. Es ging genau darum, wenn das Kind nach Hause kommt und beim Sport eben zuletzt gewählt wurde. So, und das Kind ist traurig, weint vielleicht sogar und 9 von 10 Eltern, mich inklusive, bevor ich das gehört hätte, würden sagen, ist doch nicht so schlimm. So, und der Ratschlag von der Psychologin, von der ich sehr viel halte, war, dass das die falsche Antwort ist, denn für das Kind ist es in dem Moment schlimm. Das heißt, das Kind zweifelt an den eigenen Emotionen, wenn der Erwachsene, der mehr Lebenserfahrung, sagt, es ist nicht schlimm. Sondern eine viel sinnvollere Weise wäre zu verstehen, die Emotion aufzunehmen und zu bestärken und sagen, ja, ich verstehe, dass du traurig bist. Und dann vielleicht anders einzuordnen. Macht es Sicht aus deiner Sinn? Weil hier hören auch viele Eltern zu, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und ich finde es immer schön, wenn man mit einfachen Anpassungen vielleicht ein paar Fehler vermeiden kann, die beim Kind Dinge auslösen, die man gar nicht so im Blick hat.
Kann ich auf jeden Fall bestätigen, einerseits als Psychologin, aber auch als ehemals Betroffene.
Ja,
in solchen Situationen ist es vor allen Dingen wichtig, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der steht hinter mir und der zeigt mir, dass ich wertvoll bin, dass der für mich da ist, egal was passiert. Dieser bedingungslose Rückhalt, gerade in solchen Situationen, ganz wichtig. Ich glaube, man kann schon auch so sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, ohne dass das jetzt einen großen Schaden hat, aber das kommt ja so bei dem Kind nicht an, weil, wie du gerade sagst, es fühlt sich in dem Moment einfach schlimm an.
Okay, dann lass uns mal in dein wunderbares Buch einsteigen. Der Haupttitel ist Too Much, aber was dahinter steht, das finde ich bezeichnend. Warum wir Kontrolle suchen, ist das, was du gerade gesagt hattest. Mensch, für Menschen ist wichtig, Kontrolle zu haben. Aber das Loslassen eigentlich die Kraft gibt, was Menschen gerade schwerfällt. Und viele praktische Tools, die bei Überforderung helfen, ein Kompass für innere Stärke. Es wird ja im Moment viel Kompass genannt. Alle schmücken sich mit Kompass. Das ist wirklich einer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und vor allem dieses innere Stärke ist ja das für mich spannende Stichwort hier. Und es geht um Beschleunigung, um Unsicherheit, um Selbstoptimierung, um Einsamkeit. Das sind alles Stichworte, die man schon so hört. Manche vielleicht mehr fühlt als das andere. Aber lass uns da mal unter die Oberfläche gucken, was das mit unserer Seele, mit unserer Psyche macht und wie wir da vor allem gegensteuern können. Denn dieses Prinzip Hoffnung, dass die Welt eine bessere wird, die wird in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren greifen als Strategie. Deshalb... mich interessiert immer, weil ich selber auch Autor bin, welche Stelle, Eva, ist dir beim Schreiben am schwersten gefallen? Also was war für dich so die emotional intensivste Stelle im Buch? Hast du da eine Erinnerung dran?
Emotional intensiv. Also am meisten am Herzen liegt mir dieses kollektive Kapitel. Ich kann ja mal kurz aufdröseln. Also das Buch hat 3 Teile. Mhm. Im ersten Teil geht es um die Treiber moderner Überforderung. Du hast es gerade schon genannt. Tempo, Reizflut, Orientierungslosigkeit, Entscheidungsdruck, Einsamkeit, Selbstoptimierung. Die großen Themen, die viele gerade als stressig empfinden. Im zweiten Teil geht es um die psychologischen Mechanismen dahinter. Was macht das eigentlich mit unserem Bedürfnis nach Kontrolle, individuell wie kollektiv? Und im dritten Teil geht es darum, wie werden wir denn wieder handlungsfähig? Und da gebe ich den Lesenden so ein 6-Wochen-Programm an die Hand, wie wir Selbstwirksamkeit stärken können, basiert auf einem Training, was ich selbst entwickelt habe in Kooperation mit der Charité, was wir auch wissenschaftlich erproben und testen. Und am nächsten gegangen ist mir dieses Kapitel zu den kollektiven Folgen. Ich habe es eben schon angerissen, weil mir einfach ganz wichtig ist, dass dieses ganze Thema nicht nur ein individuelles ist, sondern ein gesellschaftliches, was aus meiner Sicht darüber entscheiden wird, wie wir uns als Gesellschaft, als Weltgemeinschaft weiterentwickeln. Weil sich ja so viele Menschen insgesamt überrollt fühlen mittlerweile von der Technik, vom Tempo, von dem, wie sich unsere Welt entfernt hat von dem Natürlichen, dass ein wesentlicher Schlüssel darin liegt, wieder psychologische Kompetenzen aufzubauen, um mit all dem umzugehen, was in der modernen Welt auf uns zukommt. Und ich finde, dieses Kapitel bringt das sehr auf den Punkt, warum das ein so großes Thema ist, was viele, die vielleicht auch mit Psychologie nichts am Hut haben, schnell unterschätzen.
Und auch die Elemente dazwischen, das heißt der Familienkontext, die sozialen Gefüge, der Unternehmensverbund in all diesen kleineren Gruppen spielt das ja auch alles rein. Du bist jemand, der sehr viel auch selbst forscht, sehr viele Dinge schon veröffentlicht hat, trotz deines sehr jungen Alters. Ich war sehr beeindruckt von deiner Publikationsliste. Aber du hast das Thema Beschleunigung, Geschwindigkeit angesprochen und auch in deinem Forschungsfeld ändern sich die Dinge sehr schnell. Worüber denkst du heute ganz anders nach als zum Beispiel vor 5 Jahren, obwohl du dir damals sehr, sehr sicher warst in deiner Sache?
Ja, du hast gerade schon das Thema Tempo angesprochen und ich war immer so ein Typ, der so ganz schnell sein wollte. Es war mir ganz wichtig, auch mit wie vielen Jahren ich dann irgendwas erreicht habe, irgendwie so die Promotion mit 25 und dass es dann nicht 26 waren und irgendwie noch 6 Monate weniger und so. Mittlerweile denke ich mir so, boah, ist doch wurscht, ob jetzt mit 25 oder 26 und so ein paar Monate und auch so auf diese objektiven Hard Facts, die man sich da vielleicht auf den CV schreiben kann, kommt es halt auf die lange Strecke überhaupt nicht an. Und deswegen, ich glaube, mittlerweile gucke ich so ein bisschen gelassener darauf.
Altersweisheit.
Ja.
die hat dich erreicht.
Ja, also es kommt nicht immer nur auf das Tempo an und es kommt auch nicht auf die unmittelbaren Erfolge an, sondern langfristig auch dran zu bleiben, weil Erfolg häufig etwas ist, was sich kurzfristig gar nicht so zeigt. Gerade wenn man sich so ambitionierte Ziele steckt, kann es ja sein, dass man erstmal ganz viele Misserfolge hat und auf dem Papier gar nicht erfolgreich ist, aber langfristig eben doch sich besser entwickelt und zum Erfolg kommt.
Wir haben jetzt schon über das Thema Zeit oder auch als Konzept Zeit gesprochen und viele Menschen würden attestieren, dass subjektiv wahrgenommen die Zeit sich beschleunigt. Jetzt beschäftigst du dich auch aus Forschungssicht damit. Warum ist das so, dass Menschen im subjektiven Zeitempfinden das immer schneller wird? Was kann man auch dagegen tun, dass die Zeit gefühlt immer schneller rennt?
Durch die Technisierung, gerade durch das Internet, hat sich unser Alltag wahnsinnig beschleunigt und dadurch auch verdichtet. Also die Technik macht ja vieles leichter, dadurch auch schneller und dichter. Also früher hat man einen Brief abgeschickt, dann wurde der erstmal von einem Boten überbracht, jemand formulierte die Antwort, schickte das ab und dann nach Wochen, Monaten bekam man eine Rückmeldung. Heute senden wir eine E-Mail, einen Klick, in 10 Sekunden hat der andere geantwortet, zack, bin ich wieder gefordert, weil der Ball dann wieder bei mir liegt. Und so addieren sich die Anforderungen, also die Reize, Erwartungen, Informationen, mit denen wir geflutet werden. Und dadurch sind wir permanent beschäftigt. Und dieses permanente Beschäftigtsein, mentale Reagieren, führt dazu, dass sich zusätzlich unser Empfinden der Zeit beschleunigt. Also es ist immer so, wenn du ganz, ganz viel erlebst, dann ist subjektiv die Zeit viel, viel schneller in dem Moment, weil du gar nicht mehr du hast gar nicht mehr die Ruhe, die sich entfalten darf, sondern du bist ja nur noch im Reagieren und zack, ist es Abend. Und viele merken dann gar nicht mehr, wie sie leben, sondern reagieren einfach nur noch.
Jetzt könnte man ja sagen, es ist spannend, man liebt es sozusagen, immer am Start zu sein. Aber jetzt du aus psychologischer Sicht, welches Risiko gehen wir auf langfristige Sicht aus mentaler Perspektive ein, wenn wir uns nicht mehr diese kleinen Ruhephasen zwischendrin zur Reflexion, zum Innehalten geben? Was ist der mögliche Preis von so einem Lifestyle?
Der mögliche Preis ist Burnout, denn wir sind von Natur aus darauf aufgelegt, dass es Phasen des Stresses gibt. Stress ist gesund und gut für uns, weil er uns antreibt zur Höchstleistung. Das darf auch so sein, punktuell. Wir brauchen aber genauso Ausgleichsphasen, in denen wir uns erholen, den Akku wieder auftanken können. Das können wir auch vergleichen mit einem Akkuschrauber. Den kannst du auch nicht unendlich nutzen. Irgendwann ist der Akku leer, dann musst du den wieder auftanken. Und genauso funktionieren wir als Menschen. Also jeder Mensch braucht Phasen der Anspannung, wo wir gefordert sind, um sich zu entwickeln, um zu lernen. Aber wir brauchen auch Phasen der Entspannung. Und wenn die gar nicht mehr existieren, dann gerät unser Körper allmählich aus dem Gleichgewicht.
Und ich glaube, so aus einer methodischen Sicht haben das viele Menschen schon verstanden, dass es um dieses Pulsieren zwischen Anspannung, Entspannung geht. Und trotzdem hat der Alltag Zwänge. Was sagst du Menschen, mit denen du arbeitest, wie sie es, obwohl sie keine Lücke in ihrem Kalender sehen, obwohl sie es Stand jetzt nicht vorstellen können, wie sie es trotzdem schaffen, wieder so kleine Inseln der Mikroerholung freizuschaufeln? Wie kann das gelingen?
Ja, sich das erstmal klar machen. Das ist halt die Krux. Je gestresster Menschen sind, desto schwerer fällt dieses Innehalten, weil wir immer das Gefühl haben, gerade wenn es ganz dicht ist, dürfen wir uns die Pause nicht gönnen. Und das ist eben der Trugschluss. Das erlebe ich bei jedem Stressmanagement-Seminar, wo die Leute, die am gestresstesten sind, sagen, hey, ich habe jetzt aber keine Zeit für die Tools, obwohl sie das eigentlich am nötigsten hätten. Das ist erstmal wichtig, sich das klar zu machen. Ich brauche diese Auszeiten. Das ist keine vertane Zeit, sondern letzten Endes zahlt mir das alles in mein Konto, selbst wenn ich super effektiv sein will am Ende des Tages. Und dann geht es ja auch nicht darum, wochenlang zu chillen, sondern man kann es auch erstmal einige Sekunden lang machen. Das zeigt auch die Forschung, sogenannte Microbreaks, also ganz kurze informelle Pausen sind enorm wichtig für unsere Produktivität, unser langfristiges Wohlbefinden. Es reicht häufig, ein paar Sekunden innezuhalten, tief ein- und wieder auszuatmen, um wieder so ein bisschen bei sich anzukommen. Und das sind ja jetzt keine großen Unterbrechungen. Ich darf da ganz klein und konkret mit beginnen.
Auch hier habe ich als für alle Eltern etwas, was ich lernen durfte. Kinder haben ja manchmal so Tagträume, wo sie so in die Ferne gucken und einfach kurz nichts machen. Und viele Erwachsene haben die Angewohnheit, so zu schnipsen und sie da rauszuholen. Aber ich durfte jetzt lernen, dass das eine Mikropause für das Gehirn der Kinder ist. Mhm. Also wir dürfen uns eigentlich eher anschließen, diese kleine Erholung zu nehmen, als sie bei den Kindern zu unterbrechen. Finde ich ganz spannend, dass wir als Erwachsene das irgendwann verlernen, dieses Tagträumen in den Alltag zu nehmen. Aber ein Grund, über den werden wir gleich auch noch viel sprechen, ist eben das Handy, was uns immer einen kleinen Dopamin-Kick gibt, wenn wir da reingucken. Es gibt ein schönes Zitat, Eva, aus deinem Buch, das heißt, unser Gehirn zählt keine Sekunden, sondern Erfahrungen. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Und wenn das aber so ist, und das kannst du ja gleich vielleicht noch ein bisschen ausführen, dann ist es ja umso erstaunlicher, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur Zeit einsparen wollen, produktiver werden wollen und darauf und dabei auf viele Erfahrungen tatsächlich auch verzichten. Warum geht der Trend in diese Richtung?
Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben, die ja auch eingebettet ist in ein Wirtschaftssystem und von klein auf lernen, höher, schneller, weiter, besser und viele nach Leistung, nach maximaler Effizienz streben, ohne das zu hinterfragen. Letzten Endes ist natürlich Leistung nur ein Mittel zum Zweck. Das ist ja nicht Ziel eines Lebens. Also ich glaube, die meisten Menschen würden zustimmen, dass man nicht lebt, um leistungsfähig zu sein, sondern um glücklich zu sein. Und weil wir aber in dieser Leistungsgesellschaft leben, ist das für viele Menschen gleichgesetzt. Ich muss leisten, damit andere mich lieben, damit ich glücklich bin, und hinterfragen das gar nicht mehr. Und ich glaube, da dürfen wir ansetzen, dass wir uns fragen, warum möchte ich denn leistungsfähig sein? Warum ist das wichtig und erstrebenswert für mich? Und häufig liegen dem ja so Grundüberzeugungen zugrunde, wie ich werde nur geliebt oder nur anerkannt, wenn ich etwas leiste. Es bringt sehr, das zu hinterfragen, um seine Energie dann auch bewusster einzuteilen und sich wirklich mal bewusst zu überlegen, wofür lebe ich eigentlich, was ist mir wichtig und wie kann ich das in meinem Leben langfristig realisieren.
Jetzt gehörst du ja auch zu den High-Performern, bist also auch Zielgruppe deiner Ausführungen hier. Warum legst du so einen hohen Leistungsmaßstab an dich persönlich und wie ordnest du das in deinen gesamten Lebenskontext für dich ein?
So ein bisschen kenne ich natürlich diese Grundüberzeugung auch. Ich war schon früh leistungsstark in der Schule und ich glaube, gerade dann, wenn dir das sehr früh passiert, dass du leistungsstark bist, dann ist das ja auch etwas, was andere von dir erwarten und was dann sehr schnell zu einem Teil deiner Identität wird. Also ich habe sehr früh erfahren, dass andere von mir denken, dass ich halt leistungsstark bin in der Schule und dann verlange ich mir das halt irgendwann ab. Also ich hinterfrage das zwar, diesem Muster, aber ich habe das schon auch so mit auf den Weg bekommen. Und dann ist es aber für mich zum Beispiel jetzt auch im Kontext dieses Buches unheimlich wichtig, so eine Message zu kommunizieren. Hey Leute, wir brauchen psychologische Kompetenzen und das erlebe ich als sehr sinnstiftend. Mir gibt das total viel, da wirksam zu sein und anderen Menschen das mit auf den Weg zu geben. Das ist etwas, was mich auch erfüllt. Also nicht nur dieser Leistungsgedanke, sondern auch dieser Gedanke, das ist etwas Sinnvolles, was ich hier mitgeben und beitragen darf. Und in dem Moment fühlt sich das auch nicht mehr an wie so eine Leistungslast, sondern wie so ein Driver im Tun. Ja.
Und was kannst du anderen Menschen an der Stelle mitgeben? Ich beobachte, dass diese Reflexionen nicht mit 20, mit 25 kommen, sondern oft Mitte 30, Anfang 40, wenn man merkt, die eigenen Energieressourcen sind auch nicht unendlich. Man muss ein bisschen haushalten. Es ist vielleicht auch Familie im Spiel, wo man auch Opportunitätskosten für die Arbeitszeit entwickelt. Also was sind so Fragen, die man sich stellen darf, wenn man merkt, man hat eine Identität angenommen durch die Vita, wie du gerade angesprochen hast, vielleicht auch Erfahrungen in den früheren Jahren, wo man gar nicht mehr so richtig dahinter steht. Das führt ja irgendwo zu so einer, ihr würdet sagen, kognitiven Dissonanz, was für Menschen ja immer ein Problem ist, denn man möchte ja seine Identität immer entsprechen. Also wie kommt man da raus, dass die Identität historisch bedingt A sagt, man selber aber vom Gefühl her vielleicht so ein bisschen in Richtung B auch zieht?
Also einmal ist das natürlich erfahrungsbasiert, dass ich im Laufe des Lebens erkenne, wo gehe ich denn drin auf, was fühlt sich für mich passend und stimmig an, was eher nicht. Und das entwickelt sich eben im Laufe der Erfahrung. Es hat aber auch etwas damit zu tun, wie salient, also wie bewusst uns das Lebensende wird. Und je älter wir werden, desto bewusster werden wir uns darüber, dass unser Leben endlich ist. Und sobald wir das realisiert haben, begreifen wir auch den Wert des Lebens, dass es eben nicht darum geht, einfach nur zu leisten und irgendetwas zu tun, sondern die Zeit so zu nutzen, wie es für uns wichtig und stimmig ist. Da gibt es auch ganz viel Forschung zu, dass sich die Lebensziele, die Prioritäten, die Werte verschieben in Abhängigkeit dessen, wie bewusst uns das Lebensende ist. Also zum Beispiel bei sehr hochbetagten Menschen ist es bewusst, aber auch bei Menschen, die schwer erkranken, dass sich auf einmal die Prioritäten komplett drehen. Und das ist super spannend. Ich finde, einer der spannendsten Dinge überhaupt aus der Psychologie. Und wir können das auch nutzen, indem wir uns schon als junger Mensch fragen, wenn ich mein Leben von hinten betrachte, angenommen, ich liege auf dem Sterbebett und ich schaue zurück, wie muss denn mein Leben dann verlaufen sein, damit ich sagen kann, es war erfüllt, es war stimmig, es war richtig, ich bin zufrieden damit, wie ich mein Leben gelebt habe. Und aus dieser Perspektive ergeben sich häufig unsere Werte, was uns persönlich wirklich am Herzen liegt. Und dann können wir überlegen im nächsten Schritt, wie kann ich denn schon jetzt ganz konkret mein Leben darauf ausrichten? Was ist der nächste kleine konkrete Schritt, den ich gehen kann, um diesen Wert, was ich in meinem Leben verkörpert haben möchte, um dem näher zu kommen?
Ich finde es gerade hochspannend, weil was du sagst in meinen Worten ist, je klarer uns die Endlichkeit und damit der Tod ist, umso besser können wir die Lebzeit steuern, dass sie ein gelingendes Leben wird. Und gleichzeitig beobachten wir, dass ein riesen Tabuthema ist, die Endlichkeit, den Tod in irgendeiner Form zu besprechen. Von daher meine Frage, sollten wir uns dann auch schon im mittleren Lebensalter, wenn wir jünger sind, wirklich auch Gedanken über den Tod als Konzept machen, über die Endlichkeit? Weil ich wiederhole es nochmal, das ist eher was, wo Menschen einen großen Bogen hinmachen, weil es sie deprimiert, weil es sie vielleicht traurig macht und eher weg von einem glücklichen Leben führt. Und jetzt sagst du, eins der stärksten Konzepte durch Forschung erprobt ist, wenn man das mal richtig konzeptionalisiert und einordnet, kann es ein Riesengewinn für das eigene Leben sein. Total. Wie kann sowas aussehen konkret? Das heißt, dass man nicht depressiv wird oder traurig in dieser Vorstellung, sondern für sich die Werte ableitet und damit die Weichen in eine für sich gute Richtung stellt.
Das bedeutet ja eigentlich, dass ich diese Illusion durchbreche. Also ich glaube, es gibt nichts Trostloseres, als irgendwann festzustellen, scheiße, ich habe mein Leben voll in die falsche Richtung gelenkt und jetzt erst realisiere ich, dass mein Leben halt endlich ist und jetzt ist es vorbei und ich kann es nicht mehr revidieren. Es ist ja irgendwie furchtbar, diese Erkenntnis. Und die können wir uns ersparen, indem wir uns das immer wieder bewusst machen. Das Leben ist eben endlich, unsere Ressourcen sind endlich und mit diesem Blick gewinnt das Leben an Wert, weil ein Wert entsteht ja immer dadurch, dass etwas endlich ist wie bei jeder Ressource. Warum sind die wertvoll? Warum ist Gold wertvoll? Weil es einfach diesen Rohstoff nur begrenzt gibt. Und genauso ist es mit dem Leben. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag über Krankheiten, über Tod, über Schmerzen, Leiden nachdenken soll. Aber ich kann mir schon mal vor Augen führen, auch was ich eigentlich habe. Auch das vergessen wir ja häufig. Wenn wir gesund sind, vergessen wir, dass es eigentlich ein Privileg ist, schmerzfrei zu sein. Wir sehen ja ganz häufig das, was wir nicht haben. Und das ist auch was Urmenschliches, weil es einfach evolutionär adaptiv war, sich auf Probleme, auf Schwierigkeiten zu fokussieren. Das hält Menschen am Leben, das macht sie aber nicht unbedingt glücklich. Und es hilft sehr, sich neben den vielen Herausforderungen, den Hassles, dem Stress im Alltag auch mal anzuschauen, was habe ich eigentlich? Was ist denn schon gut? Welche kleinen Momente habe ich heute genossen? Worauf bin ich stolz? Was habe ich erreicht? Und mit diesem Fokus können wir unheimliche Kraft mobilisieren. Das ist häufig viel einfacher, als wenn wir versuchen, an unseren Schwächen, an irgendwelchen Makeln herumzutüfteln. Ja, und dieser Stärkenfokus, der bringt uns in unsere Kraft hin zu einem gelungenen, erfüllten Leben.
Was würdest du skeptischen Menschen sagen, die darauf erwidern, ja, wenn man sich immer nur mit den Schlechten vergleicht sozusagen, dann bleibt ja jede Art von Antrieb, von Ambition völlig auf der Strecke. Du sagst jetzt, es führt uns hin zu den Stärken. Das ist ja eher das Gegenteil. Was entgegnest du auf so ein Argument?
Das ist ja eine Balancefrage. Es geht nicht darum, dass ich mich mit Menschen, die vermeintlich schlechter sind, die ganze Zeit vergleiche, um mich selbst aufzuwerten, sondern dass ich das schätze, was ich schon habe, mir überlege, wie kann ich das denn noch mehr nutzen, auch um eventuell an dem zu arbeiten, was noch ausbaufähig ist. Mhm. Auch hier ist es immer eine Frage der Balance. Ich darf mir schon dessen bewusst sein, was ich noch nicht gut kann, wo ich dran arbeiten sollte, aber auch, was meine eigentlichen Stärken sind und wie ich mir davon noch mehr in meinen Alltag hole.
Mir kommt hier gerade eine Situation, für die ich mich immer, wenn ich dran denke, wirklich so ein bisschen schäme. Die ist schon, ich weiß nicht, bestimmt 10, 15 Jahre alt, war eine Zeit, wo ich noch viel Halbmarathon gelaufen bin, da wirklich auch sehr ambitioniert war, was Zeiten betraf, das Training entsprechend ernst genommen habe. Und ich war dann, bin losgelaufen und habe gemerkt, ich bin heute nicht so fit, wie ich es gerne wäre und habe da wirklich schon so eine negative Stimmung entwickelt, stand dann an einer Ampel, die kurz rot war und habe mich nach links gedreht und da war ein Mann, der ziemlich genau mein Alter war, der beim Rollstuhl saß. So, und das war so ein Aha-Moment, wo so viel Dankbarkeit entstanden ist, wo ich mir dachte, wie gerne würde dieser Mann jetzt einfach nur gehen können und ich beschwere mich intern gerade, dass mein Fitnesslevel heute nicht meinem höchsten Anspruch genügt. Und das sind so Momente, finde ich, wo man wieder geerdet wird und sagt, lass mal die Kirche im Dorf. Wir reden hier über ein großes Luxusproblem, was Halbmarathon-Vorbereitung ist. Und andere Menschen können nicht mal einen Schritt alleine gehen. Mhm. Und da gebe ich dir zu 100% recht. Das heißt nicht, dass ich sofort mein Training abbrechen muss. Ich kann ja trotzdem dieses Hobby weiter verfolgen, aber nicht mit so einer Verbissenheit, sondern einer Demut und aus einer Dankbarkeit, dass ich im Moment die Ressourcen und das Privileg habe, das eben machen zu können.
Ja, diese Grundhaltung, weil gerade wenn man sehr ambitioniert ist, hat man ja diesen, ja, oft, dass man sich verteufelt, schlecht fühlt, obwohl man eigentlich schon ganz oben mitschwimmt und dann auch so eine negative Haltung bekommt, die die Sache nicht besser macht, sondern uns ganz viel Energie rausnimmt. Und so eine Grunddankbarkeit, eine gewisse Leichtigkeit, auch Anerkennung dessen, was eigentlich schon da ist, gibt uns eher noch mehr Energie, Kraft und Motivation, um das zu erreichen, was noch vor uns liegt.
Wie würdest du denn grundsätzlich methodisch den Menschen empfehlen, sowas auch wirklich in das Bewusstsein und Unterbewusstsein reinzubringen? Das eine ist jetzt, uns zuzuhören und man hört Frau Professor Eva Asselmann zu und sagt, es macht schon Sinn, dankbarer zu sein, sondern ist der Podcast aus und alles ist wie vorher. Wie können wir solche Gedanken, solche Muster denn etwas besser in unsere Routinen, in unseren Alltag auch wirklich diffundieren lassen?
Durch ganz kleine Schritte. Ich kann mir zum Beispiel jeden Abend mal die Frage stellen, was heute gut? Was habe ich genossen? Was war ein schöner Moment? Was habe ich heute erreicht? Worauf bin ich stolz? Solche kleinen Fragen oder auch nur eine Frage davon und das mal regelmäßig tun, dann verschiebt sich mit der Zeit nämlich unser Blick und wir nehmen viel stärker im Alltag auch von selbst wahr, was eigentlich schon da ist.
Und es klingt so banal und ich glaube, die Menschen haben sowas Ähnliches auch schon gehört. Man könnte es auch aufschreiben, dann ist man beim Journaling etc. Aber die Frage ist, machen es die Leute? Und die meisten machen es halt nicht. Denn was ich eins der faszinierendsten Dinge an unserem Gehirn finde, ist, es wird in allem gut, was wir regelmäßig tun. Ob es was Schlechtes ist vermeintlich oder was Gutes, alles, was wir regelmäßig tun, da werden wir besser. Und wie du sagst, stell dir mal vor, man macht jetzt 3 Monate lang vorm Schlafen, wo die Gehirnwellen auch schon etwas andere werden, wo man mehr mit dem Unterbewusstsein auch in Kontakt treten kann. Diesen Fokus auf Dinge, die gut gelaufen sind, die einen stärken. Es macht mit den eigenen Gedanken etwas. Also ich, auch wenn diese Methoden so einfach sind und vielleicht auch nicht ganz neu, sie sind wahnsinnig kraftvoll. Und selbst wenn man es schon mal gehört hat, nutzt diesen Podcast jetzt und das, was du gesagt hast, um damit anzufangen. Denn es wird helfen, den eigenen Blick auf das Leben positiver zu gestalten.
Und das wissen wir auch aus der Forschung, diese Gewohnheitsbildung. Und die funktioniert halt, wenn wir uns was ganz Kleines vornehmen, das konkret ist. Weil was wir typischerweise machen, ist, uns viel zu viel vorzunehmen und total vage. So zum Beispiel der Neujahrsvorsatz, ich will jetzt fitter werden. Das ist total vage, überhaupt nicht greifbar. Oder wir nehmen uns ganz unrealistische Sachen vor, die man nicht schafft, wenn man noch nie Sport gemacht hat. Und es hilft, sehr klein, fast lächerlich klein anzufangen und das aber mal für eine gewisse Dauer durchzuziehen, weil nur so kann sich eine Gewohnheit ausbilden. Und genau diese kleinen Gewohnheiten sind letzten Endes der Treiber unseres Lebensglücks. Das wissen wir auch, dass unser Leben, also wie zufrieden wir sind, hängt nicht ab von großen Glücksmomenten wie der Traumhochzeit, dem Lottogewinn, sondern es sind diese ganz kleinen, unscheinbaren Gewohnheiten, die wir mit der Zeit etablieren und in unseren Alltag holen.
Und ich werde auch oft gefragt, wie kriege ich mehr Selbstvertrauen? So, und auch da ist das ein Schritt. Selbstvertrauen kann man sich einreden über Affirmationen oder sowas, aber das wirkt nicht. Sondern Beweise sammeln, dass man das, was man sich vornimmt, tut und wieder tut und dann ein bisschen mehr tut. So beweist man sich jeden Tag, dass man handlungsfähig ist. Finde ich auch richtig, richtig stark. Lass uns mal über ein Gerät sprechen, was die meisten von uns in der Hosentasche haben. Wir haben es jetzt für diesen Podcast auf Flugmodus gestellt, was ich sehr genieße an diesem Podcast. Hat man selten, dass Menschen völlig offline sind. Aber es ist natürlich ein Treiber für dieses Gefühl, dass man von allem zu viel empfindet. Da sind negative Nachrichten drin, da sind soziale Erwartungen drin, da steckt für viele die Arbeit drin, da steckt der Vergleich mit anderen Menschen drin, da steckt Belohnung drin. So viel kulminiert in diesem Gerät, was wir Handy oder Smartphone nennen. Jetzt ist es für die allermeisten Menschen nicht realistisch, es aus dem Leben zu verbannen. Und das ist wichtig, weil wir sprechen gleich über Dopaminzyklen etc. Und wenn man Menschen von einer Sucht befreien möchte, dann ist der einfachste Weg vollkommene Abstinenz. Das funktioniert bei Kokain, bei Alkohol, bei Spielsucht, aber beim Handy eben nicht. Deshalb müssen wir da ein bisschen intelligenter dran gehen, weil es funktioniert einfach nicht für die meisten Menschen. Aber gib doch mal so aus deiner Sicht einer Expertin für mentale Gesundheit etc. mal so die 3-4 wichtigsten Elemente, was das Risiko von diesem 3-4 Stunden am Tag Konsum, der sich für die meisten Menschen normal anfühlt, weil der Nachbar, der Kollege alles so machen, was das mit unserer Hardware, unserem Gehirn eigentlich macht.
Ja, das Problematische ist, dass unser Smartphone, gerade Social Media, einen unheimlichen Reiz auf uns ausübt. Wir suchen quasi immer nach Input. Da sind wir drauf gepolt. Das war auch wieder evolutionär sinnvoll. Und das Smartphone gibt uns permanent diesen Input. Wenn du an der Bushaltestelle stehst, du brauchst nicht mehr vor dich hinzudenken, du schaust aufs Smartphone. Wir können uns immer diesen Input holen, auch wenn es gerade bei der Arbeit mühselig ist. Und gerade bei Social Media lauern ganz viele Mini-Belohnungen. Also jedes Like, jede Nachricht sorgt für einen ganz kurzen Dopaminschub im Gehirn. Ganz kurzer, aber nicht anhaltender Belohnungsimpuls. Wir wollen mehr. Wir verbringen mehr Zeit, haben mehr kurzfristige Belohnungsimpulse, die uns aber langfristig nicht nähren, nicht erfüllen. Sprich, wir verplempern da immer mehr Zeit, fühlen uns immer unzufriedener und haben dann immer mehr dieses Bedürfnis nach dem kurzen Kick. Das ist eine Art Suchtmechanismus, den wir zum Beispiel auch kennen von Spieleautomaten. Und das Verführerische ist die sogenannte intermittierende Verstärkung. Sprich, jedes Mal, wenn du dein Handy öffnest, weißt du nicht genau, was da jetzt lauert. Da könnte dir jemand eine spannende Nachricht geschickt haben, vielleicht aber auch nicht. Und dieses vielleicht macht es super verführerisch und dieser verführerische Effekt, der flacht auch nicht ab, Wenn du jetzt immer, wenn du wüsstest, jedes Mal, wenn du dein Smartphone entsperrst, ist da eine Nachricht, dann wird das irgendwann relativ erwartbar und langweilig. Du gewöhnst dich daran und findest es nicht mehr interessant. Aber dadurch, dass es eben nicht immer der Fall ist und dass du nie genau weißt, was da jetzt auf dich lauert, bleibt dieser Effekt stark erhalten. Und das hält uns in dieser Spirale und kann eben dafür sorgen, dass wir immer weniger Wirksamkeitserfahrungen im realen Leben machen und sehr abdriften in diese digitale Welt.
Bis hin zu, und ich betone es immer wieder, weil das, ich finde es einfach immer schlimm, ich verbringe gerade viel Zeit auf Spielplätzen mit unserem größeren Sohn. Ich sehe so viele Eltern, die mit einer Hand die Schaukel bedienen und mit dem anderen am Handy sind. Also was kannst du da als Psychologin auch Eltern mit an die Hand geben, was das mit der Entwicklung der Kinder macht, wenn die Eltern zwar physisch anwesend sind, aber mental doch an einem ganz anderen Ort? Denn es ist schwer, ich weiß es selber, aber vielleicht hast du jetzt ein, zwei Schocker-Aussagen, die es den Eltern dann doch helfen, das Handy in der Tasche zu lassen und voll präsent bei ihren Kindern zu sein.
Ja, Kinder brauchen natürlich diese unmittelbare Interaktion mit den Eltern. Und das ist das eigentlich Schädliche für ein Kind von Social Media, ist gar nicht mal so sehr Social Media an sich, sondern die Opportunitätskosten. Auch wenn das Kind sehr viel am Smartphone ist, geht dadurch Zeit verloren, die es eigentlich bräuchte für die motorische Entwicklung. Ein Kind lernt eher über Haptik, über die unmittelbare Wahrnehmung und nicht über künstliche digitale Reize. Damit kann ein Kind nichts anfangen. Und wenn diese motorischen, sozialen, unmittelbaren Erfahrungen in der echten Welt, wenn die verloren gehen, dann kann sich ein Kind potenziell schlechter entwickeln. Und genau das ist die Gefahr, dass einfach dieses analoge Leben über die Zeit zu kurz kommt.
Das heißt uns jetzt natürlich nur Hypothese, aber wenn der Tag 26 Stunden hätte und man würde zu dem normalen Alltag des Kindes noch 2 Stunden Social Media draufpacken, dann wäre der Effekt gar nicht so schädlich, weil das andere nicht verdrängt wird.
Ja, wobei man ja diese zusätzlichen Stunden dann auch für die motorische Entwicklung Ja. Ja, also es ist natürlich auch sehr reizüberflutend für ein Kind, Social Media, weil das einfach zu viel von diesem Input ist. Wir kennen es ja auch als Erwachsene. Wenn du dich ins Bett legst, du bist hundemüde, du machst Instagram auf, dann bleibst du da erstmal 2 Stunden, bist wieder hellwach, weil uns das direkt aktiviert, aber auch erschöpft langfristig. Und für ein Kind ist es noch viel intensiver. Also ein Kind wird da natürlich auch reizüberflutet, das ist zusätzlich schädlich. Und ja, ich glaube, sowohl als Kinder, aber auch als Erwachsene sind wir gut damit bedient, wenn wir wieder aushalten lernen, diese Stille, dass da mal kein Input ist, dass wir uns mal mit uns selbst befassen, auch mit innerer Unruhe, Langeweile, um wieder unsere innere Mitte zu finden.
Wie handhabst du persönlich so in einem Wochendurchschnitt, in einem Monatsdurchschnitt dein Handy? Du wirst sicher arbeitsintensivere Phasen haben, wo du wahrscheinlich mehr Screentime hast. Aber was ist so dein Idealbild, wenn du sagst, du bist in einer guten Balance? Wie findet dein Handykonsum in deinem Alltag statt?
Das ist bei mir sehr variabel. Als Wissenschaftlerin habe ich natürlich Phasen, wo ich mich sehr auf ein Projekt fokussieren muss, auf eine Fragestellung. Oder als ich zum Beispiel mein Buch geschrieben habe, das Handy lag manchmal in der Ecke und dann, abends habe ich halt gemerkt, dass es ausgegangen ist, weil der Akku leer war oder dass mich irgendjemand schon morgens angerufen hat und ich das gar nicht gemerkt habe. Dann bin ich halt sehr mit meinen Projekten und der Sache befasst und kann mich da sehr gut am Stück fokussieren. Es gibt aber auch Phasen, wo ich eher reagiere. Zum Beispiel jetzt gerade bei meinem Book Launch bin ich natürlich mehr bei Social Media und da merke ich auch, wie krass mich das in den Bann zieht, dass man dann da immer wieder draufklickt und wie schnell man sich daran gewöhnt und immer wieder dahin greift, so reflexhaft, obwohl da gerade gar nichts passiert. Und es ist schon, gerade in den letzten Wochen habe ich das auch sehr stark gemerkt und ich finde es sehr erschreckend, diese Sogwirkung, die davon ausgeht.
Voll. Ich glaube, in deinem Buch steht, dass wir alle im Durchschnitt ungefähr, und da gibt es natürlich Abweichungen, aber so 3,5-4 Stunden am Tag am Handy verbringen, was ja Wahnsinn ist. Ich kann jetzt aus meinem Alltag, ich habe ja auch kürzlich ein Buch veröffentlicht und dann macht man mehr Instagram etc., muss reagieren oder möchte reagieren, das gehört ja auch zur Arbeit dann dazu. Ich hatte Tage, wo ich 8,5 Stunden am Handy war. Ich gucke mir das abends immer an, denn mein Ziel ist sonst immer so auf 1,5, 2 zu kommen, und 8 Stunden ist sowas
davon ermüdend. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hasse dieses Gerät. Und was ich dann probiere ist, und auch da gibt es ja Forschung, dass dieses intermittierende Fasten, so wie wir es von der Nahrung kennen, dass das eben eine Kurzfriststrategie sein kann. Das heißt, ich probiere dann zumindest am Wochenende mal, habe ich jetzt heute im Post dazu gemacht, dass ich letzten Samstag 21 Minuten Handy hatte, habe ich den Screenshot von meinem Handy gemacht. Jetzt kann man sagen, 21 Minuten ist immer noch zu viel, das stimmt, aber da waren 2, 3 Abstimmungen privater Natur dabei, da wollte ich 1, 2 Fotos von unserem Familienausflug machen, dann ganz kurz einmal am Tag E-Mail checken und ich sage das deshalb so ausführlich, weil Menschen oft denken, es geht nicht. Aber es geht, man kann seine Basisverpflichtungen nachkommen, aber dazwischen eben nicht noch 3,5 oder 4 Stunden irgendeinen Quatsch machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Dosierung ist schwierig. Wie du sagst, wenn du voll im Fokus bist, ein anderes Projekt hast und es irgendwo anders liegt, ist es vergleichsweise einfach. Aber wenn man aus berufsbedingten Gründen oder auch familiär bedingt, weil man wissen will, ob es den Kindern gut geht oder so, immer mal wieder hingucken muss, dann es wieder wegzulegen, ist wirklich schwierig.
Ja, ich finde das fataler, auch diese Spirale. Wir merken ja, wenn wir viel Zeit da verbringen, dass wir weniger wirksam sind, weniger hinkriegen, dann sind wir unzufriedener und dann haben wir mehr das Bedürfnis nach diesem unmittelbaren Kick, dieser schnellen Belohnung und dann rutscht man da immer mehr rein. Und man kann zum Beispiel sich mal so eine Focus-Time schaffen und sich sagen, jetzt versuche ich wirklich mal, mich eine Stunde am Stück auf dieses Projekt zu fokussieren und lege mein Handy einfach mal in den Nachbarraum. So kann man anfangen. Oder auch 20 Minuten, dass man wirklich mal versucht, sich mit einer Sache zu befassen und zumindest bemerkt, wenn man wieder hingreift, da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass Menschen zwischen 80 und 200 Mal am Tag zu ihrem Smartphone greifen und das aber massiv unterschätzen. Wir merken das gar nicht. Ja. Das ist wie so ein Reflex.
Tatsächlich was ich, wenn ich entsprechende Trainings halte, die Menschen bitte kurz mal in ihre Analytics dazu gucken und vorher sollen sie aufschreiben, was sie glauben, wie oft sie entsperren und dann die echte Zahl. Und ich beobachte genau das, die Menschen verschätzen sich typischerweise um 100 oder mehr Prozent. Weil das eine ist Screen Time, also wie lang man da ist, aber das, wie häufig man ist ja eigentlich das viel Entscheidendere. Denn man kann ja auch am Handy zum Beispiel einen Podcast hören oder was fokussiert machen. Wenn ich eine Viertelstunde über Handy meine Inbox manage, dann ist das ja fokussierte Arbeit. Dagegen gibt es ja nichts zu sagen. Aber wenn ich in meiner Freizeit 17 Mal kurz mal die neueste Headline auf spiegel.de mir angucke, dann ist das was meinen Alltag ja komplett zerrüttet. Okay. Lass uns mal ein weiteres Phänomen, was darauf einzahlt, dass die Menschen überfordert sind, eingehen und das ist die wahnsinnige Explosion von Optionen, von Entscheidungen, die wir überall finden. Ob das bei der Urlaubsbuchung ist, ob das, wenn man sich einen Podcast anhören möchte. Meine Frau und ich gucken sehr wenig Netflix gerade, weil wir eben 2 kleine Kinder haben. Und wenn wir dann aber mal so eine Stunde haben, wo beide schlafen und auf Netflix gehen wollen, dann ist es teilweise so, dass wir eine Viertelstunde erstmal rumsuchen müssen, welches Format wir uns jetzt ansehen wollen, dass fast die Pause schon wieder vorbei ist. Ja. Deshalb haben wir uns jetzt angewöhnt, wir nehmen einfach immer die Nummer 1 Empfehlung vom Algorithmus, ob das die beste ist oder nicht, aber zumindest müssen wir nicht mehr entscheiden. So, und das zieht sich durch den Supermarkt durch, wo man auf einmal 15 verschiedene Erdbeerjoghurts hat, etc. Es ist ja vermeintlich erstmal ein Fortschritt, dass man viel wählen kann. Vermeintlich macht einen das ja frei, aber du sagst, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir uns sehr unwirksam fühlen, wenn so viele Optionen auf einen einprassen. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass mit den Optionen nicht nur die Freiheiten wachsen, sondern auch die Risiken, sich falsch festzulegen. Und das macht natürlich Angst. Es gibt ein spannendes Experiment, das haben kalifornische Forschende in einem Supermarkt gemacht. Und zwar haben sie da 2 Probierstände eingerichtet. Einer mit 24 Marmeladensorten und der andere mit nur 6. Und die Leute, die kamen jetzt und staunten an dem Größeren. Die haben da gekostet, waren begeistert von den exotischen Sorten. Aber gekauft haben die Leute am Ende beim Kleineren und waren da deutlich zufriedener und entspannter mit ihrer Wahl. Warum? Weil die Opportunitätskosten viel geringer waren. Wenn die Auswahl unendlich ist, ist es erstmal sehr komplex, überhaupt zu wählen. Ich muss ja alles miteinander vergleichen, das überfordert unser Gehirn. Und das Risiko, dass bei den 23 nicht gewählten Optionen eventuell eine leckerer war, die ist ja viel höher, als wenn da 5 weitere Optionen sind. Und dann kann es sein, dass wir sehr stark hadern und zweifeln im Nachhinein. Und das betrifft eben nicht nur Marmeladen, sondern auch größere Lebensentscheidungen. Auch die Berufswahl, es gibt heute so viele Jobs, die man machen könnte. Oder auch bei Tinder, du kannst ewig swipen und da könnte ja rein theoretisch irgendjemand sein, der noch besser zu dir passt. Das erschwert es, sich festzulegen. Und insgesamt führt es einfach dazu, dass wir oder sich viele zunehmend orientierungslos fühlen im Alltag, sich fragen, wo gehöre ich eigentlich noch hin? Denn heutzutage gibt es ja viel weniger diese vorgegebenen Lebenswege, Normen oder Riten sind viel weniger stark wie früher. Wenn wir uns mal die 50er vorstellen, da gab es ein sehr enges Korsett, wie man sich zu verhalten, wie man zu leben hatte. Es gab religiöse Vorschriften, nach denen sich Menschen gerichtet haben. Und heute ist irgendwie alles frei, offen. Du kannst sein, wer auch immer du sein willst. Es gibt so viele Kulturen, Normen, Lebenswege und es ist sehr schwierig, da einen Weg zu wählen und von dem auch überzeugt zu sein, gerade für einen jungen Menschen, der vielleicht noch wenig Erfahrung hat und sich da irgendwo verorten muss.
Jetzt können wir natürlich nicht entscheiden, ob 6 oder 24 Produkte angeboten werden. Das heißt, wir müssen diese Komplexität irgendwie managen. Was können wir uns für Gedanken machen, für Regeln auferlegen oder für Tools nutzen, um trotz dieser großen Komplexität zu einer Entscheidung zu finden und hinter der dann auch tatsächlich zu stehen?
Wichtig ist, wegzukommen von diesen Perfektionsgedanken. Es gibt in der Psychologie das Konzept der Maximizer. Das sind Menschen, die versuchen, aus jeder Entscheidung das Maximum rauszuholen. Und gerade das kann fatal sein bei so einer Fülle an Optionen, weil so kommst du gar nicht zur Entscheidung. Und diese Angst, dass es jetzt vielleicht doch noch nicht das Optimum war, die ist einfach riesig. Und letzten Endes in einer so dynamischen, unsicheren, schnelllebigen Welt kannst du ja heute auch gar nicht wissen, was in einem Jahr die richtige Entscheidung gewesen sein wird. Sprich, du hast immer das Risiko, die Unsicherheit. Und das müssen wir einspeisen. Deswegen ist es besser zu sagen, ich entscheide mich für etwas, was jetzt stimmig ist, was gut genug ist, ohne überhaupt diesen Anspruch zu haben, es perfekt machen zu müssen. Und Menschen mit dieser Haltung, die gehen viel leichter mit Entscheidungen um, die tun sich leichter damit, im Flow zu bleiben, auch wenn die Dinge komplex oder schwierig sind. Und die tun sich auch leichter damit, mit Rückschlägen oder Scheitern umzugehen. Das ist ganz eng damit verknüpft, wie wir Fehler sehen. Weil wenn ich nicht diesen Perfektionsanspruch habe, fällt es mir ja viel leichter, einen Fehler zu akzeptieren oder zu sagen, hey, da habe ich mich falsch entschieden, aber ich versuche jetzt, wie ich das revidiere, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Das ist ja eine ganz wichtige Haltung in unserer komplexen, unsicheren Welt.
Du hast gerade ein Stichwort gebracht oder ein Konzept, was ich liebe, haben wir auch schon eine Episode hier gemacht und das ist gut genug. Ich glaube, gut genug Einstellung ist für ganz viele Probleme die Lösung. So, und ich habe aber auch mit vielen Leuten da schon diskutiert, du hast gerade Perfektionismus angesprochen und viele können das nicht annehmen, weil sie sagen, gut genug ist doch Mittelmaß. So, wo geht die Ambition hin? Wo geht das Qualitätsversprechen der Wirtschaft hin, wenn alle nur noch in gut genug denken? Und ich möchte gleich meine Perspektive dazu teilen, aber erst würde mich deine interessieren, was du solchen Menschen sagst, die denken, Perfektionismus ist eigentlich der Weg zur Weltspitze, in Anführungsstrichen, und gut genug ist sozusagen die Fahrkarte ins Mittelmaß. Was übersehen diese Menschen?
Es ist gar nicht möglich, immer alles perfekt zu machen. Gerade wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt, können wir, also das ist ja immer ungewiss, wie etwas ausgeht. Und ich kann schon langfristig eine hohe Ambition haben oder auch sagen, ich möchte jetzt hier ein Produkt entwickeln, das soll meinen Perfektionsansprüchen irgendwie genügen. Aber es ist dann eher ein langfristiges, abstraktes Ziel. Und ich kann mir nicht zum Ziel machen, dass jede Alltagsentscheidung, alles, was ich tue in meinem Leben, perfekt ist. Dann komme ich auch gar nicht zu Rande. Es hat auch sehr viel zu tun mit Priorisieren. Sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Meinetwegen als Leistungssportler kannst du ja gerne daran arbeiten, dass du deine Leistung perfektionierst. Das ist ja auch irgendwie das Ziel des Ganzen. Aber du musst es ja nicht so durchziehen bei sämtlichen Lebensentscheidungen.
Und wenn ich meine Perspektive ergänzen darf, ich finde, die Menschen interpretieren gut genug falsch. Denn was heißt denn gut genug? Man definiert ja für etwas gut genug. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung. Da haben wir zum Beispiel vor wichtigen Präsentationen haben wir noch die Nächte verbracht, um die kleinsten Fußnoten unten auf Tippfehler zu bearbeiten etc. So, wenn man jetzt sagt, gut genug um ein Ziel in der Präsentation durchzusetzen. Gut genug, du hast gerade ein Produkt angesprochen, um Marktführer zu werden. So, gut genug kann maximal hohen Anspruch haben. Es ist für dieses Ziel gut genug. Aber in Perfektionismus steckt für mich, dass es eben nie gut genug ist. Es ist ein unerreichbares Ziel. Und gut genug heißt für mich, dass ein Ambitionslevel, ein Ziel vorab definiert ist. Und wenn das erreicht ist, dann muss es auch kein Zentimeter mehr sein. Das erinnert mich, hier saß Jonas Deichmann, ein im positiven Sinn verrückter Abenteurer. Der hat sich die Challenge gegeben, 120 Langdistanz-Triathlons am Stück zu machen. Also jeden Tag einen. Und er wurde dann ganz oft gefragt, hättest du noch einen 121. oder 122. machen können? Und er hat die Leute wirklich mit Fragezeichen angesehen und gesagt, das hätte doch gar keinen Sinn gemacht. So, jetzt kann man natürlich sagen, welchen Sinn haben 120, aber das war sein gut genug, das war sein Projekt. Und er hat nicht gesagt, habe ich noch Kraft, um noch einen draufzusetzen und noch einen, weil dann findet man kein Ende.
Ja.
120 war für ihn gut genug. Und ich würde sagen, es war sogar perfekt. Aber weißt du den Unterschied, den ich da sehe?
Ja, Perfektion ist ja auch eigentlich so ein, das ist ja ein Ideal, was man in der realen Welt gar nicht erreichen kann. Also es ist ja ein etwas sehr Abstraktes, Unerreichbares letzten Endes. Und im Leben, also das sind ja höchstens einzelne Momente, wo du der Perfektion gerecht wirst. Und ich finde, im Leben ist immer zwangsweise die Erfahrung, egal wie ambitioniert oder perfektionistisch du bist, du erlebst ja immer, dass etwas, was du gemacht hast, nicht deinen Perfektionsansprüchen genügt. Und um damit umzugehen, musst du es ja irgendwie akzeptieren und integrieren. Sprich, du musst annehmen, dass Dinge nicht perfekt sind, eventuell noch nicht mal gut genug, um damit umgehen zu können und dann irgendwie konstruktiv weiterzumachen. Und deswegen ist so ein ungebremster Perfektionismus, der würde ja dazu führen, dass du dich in die Ecke legst und sagst, boah, jetzt habe ich es einmal... Ich habe es irgendwie einmal nicht perfekt gemacht und deswegen ist alles verloren.
Plus, ich habe mal so ein Zitat aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr woher, die Quelle sagte, Perfektionismus ist Angst in Designerklamotten. Und auch da steckt viel dran, denn es steckt ja ein Treiber dahinter, dass man Angst vor Bewertung hat, dass es noch besser werden muss, ja, keine Kritik für etwas zu kriegen. Und es gehört Mut dazu, etwas Unperfektes in den Markt zu bringen, Feedback einzuholen. Ich denke, das kanntest du auch bei deinem Buch, man hätte noch eine Korrekturschleife einbauen können, man hätte noch eine Studie einbauen können. Irgendwann ist mal Schluss.
Ja. Also,
und das erfordert Mut, sich verletzbar und Kritik auszusetzen. Ich möchte noch, Eva, zu einem weiteren Punkt kommen, denn wo ich den Zusammenhang, bevor ich es gelesen habe, erstmal noch gar nicht so gesehen habe. Und das war, dass du gesagt hast, dieses Gefühl von zu viel resultiert auch aus einer Einsamkeit, die wir in der Gesellschaft beobachten, die viele Menschen immer mehr treibt. Auf der einen Seite haben wir mehr Freunde als jemals zuvor in den sozialen Medien, aber echte, tiefe, persönliche soziale Kontakte werden für viele Menschen zur Mangelware. Warum gibt uns auch das ein Gefühl von Überforderung, wenn wir einsamer werden?
Weil wir Menschen soziale Wesen sind, wir brauchen das Miteinander, dieses Gefühl, ich gehöre dazu, ich bin ein Teil der Gruppe. Deswegen sind ja auch Menschen leistungsorientiert, weil sie durch die Leistung sich sozialen Status, Anerkennung verschaffen wollen. Auch das ist ja häufig ein Mittel zum Zweck. Und wenn mir diese soziale Resonanz fehlt, dann bricht etwas Wesentliches weg. Also wir brauchen halt das Miteinander für unsere Gesundheit. Es macht uns glücklich, kennen wir vielleicht von einem Abendessen, wo man dann beschwingt nach Hause kommt. Und das ist auch ein wahnsinniger Puffer von Stress. Also gerade bei Belastungen wissen wir auch aus der Forschung, brauchen Menschen ein, zwei Menschen, die für sie da sind, die Rückhalt geben. Das ist zentral, um umzugehen mit Rückschlägen. Und wenn das wegbricht, werden wir natürlich fragiler und unser Leben fühlt sich häufig leerer an.
Jetzt lass uns mal zu deinem 6-Wochen-Programm kommen, weil das ist das, was die Leute ja wissen wollen. Jetzt haben wir ein bisschen lamentiert bzw. deskriptiv beschrieben, was für Herausforderungen auf die Menschen, auf die Nervensysteme wirkt. Und bevor wir jetzt in ein paar Tools reingehen, es geht um innere Stärke. Meine Frage an dich, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 und die 7 darf nicht ausgewählt werden, was du als Wissenschaftlerin verstehst, warum, wie würdest du deine eigene mentale Stärke bewerten?
Die Selbstwirksamkeit, um die es ja hier geht, relativ hoch. Weil ich ja schon viele Dinge erreicht habe, die ich mir vorgenommen habe. Und zum Beispiel so ein Buch, wenn das dann erfolgreich läuft, ist ein unheimlicher Treiber von der Selbstwirksamkeit. Du hast ja erstmal so eine ganz abstrakte Idee im Kopf. Ich erinnere mich noch daran, wie ich am Strand entlang gejoggt bin in L.A. Und das war alles relativ diffus. Und irgendwann hältst du da nicht nur dein Buch in den Händen, sondern du siehst es auch noch im Regal in irgendeiner Buchhandlung, die du noch nie zuvor betreten hast. Und das ist ja irgendwie schon, ja, es ist etwas, was dich Wirksamkeit spüren lässt und das auch beflügelt. Also ich hatte das Privileg, schon relativ viele Dinge in meinem Leben umsetzen zu können. Und das ist ein Treiber dessen, was sich dann natürlich hochschaukelt. Und das zeigt auch die Forschung. Eigene Erfahrung beflügelt das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Umgekehrt, Menschen, die diese Erfahrung nicht haben, die zunehmend an den Rand geraten, denen fehlt diese Erfahrung. Und die fühlen sich mit der Zeit immer ohnmächtiger.
Also welchen Wert würdest du dir geben auf der Selbstwirksamkeitsskala?
Kommt drauf an, mit wem ich mich vergleiche. Vielleicht so eine 8,5.
Okay. Jetzt habe ich eine, du hast das Buch angesprochen und ich durfte diese Erfahrung auch schon machen. Ein Phänomen, was ich aber auch, wenn ich ganz selbstkritisch in mein Gehirn gucke, oft beobachte, ist, dass Vergangenes sozusagen verwässert und das Nächste, das Neue wieder die höchste Priorität bekommt. Gar nicht so sehr aus einem unbändigen Ambitionslevel, sondern einfach, dass das Geschafftes nicht immer auf so ein Konto einzahlt. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber auch ich, wenn ich jetzt eine Liste schreiben würde, könnte zu Recht sagen, dass ich viele Dinge umgesetzt habe, aber es ist nicht so, dass mein Gefühl dadurch immer stärker wird, sondern dass es irgendwann auch wieder ein Stück weit verwässert. Kennst du das? Also kennst du dieses Gefühl oder gibt es dafür einen Begriff? Ist das gängig und wie können wir dafür sorgen, das ist eigentlich der wichtige Teil der Frage, wie können wir dafür sorgen, dass diese Erfahrungen auch wirklich sacken und auf dieses Konto einzahlen und nicht irgendwo versanden?
Also relevant für uns sind ja immer Erfahrungen, wo vorher nicht sicher war, ob wir das schaffen würden. Wenn du wenn du jetzt sowas ganz Leichtes erreichst, wo dir eigentlich vorher klar war, du packst es eh, dann ist das für dich keine neue Erfahrung, die wird auch nicht einzahlen auf dein Selbstwirksamkeitskonto. Mhm. Am prägsamsten sind eigentlich die, wo du dir vorher unsicher warst, wo du vielleicht so dachtest, ich bin mir nicht sicher, ich habe so ein bisschen Angst, schaffe ich das? Und dann erlebst du, hey, ich pack's. Mhm. Weil das dein Selbstbild nach oben korrigiert. Und vielleicht bist du jemand, der schon so viel schafft und so ambitioniert bist, dass es dann einfach eine wahnsinnig krasse Erfahrung sein muss, damit sich deine Selbstwirksamkeit noch weiter erhöht.
Verstanden. Inwiefern, jetzt wird es richtig spannend aus meiner Sicht, inwiefern spielt es eine Rolle, wie viel man ein potenziell in der Zukunft liegendes Ereignis schon visualisiert hat und es damit schon fast zur Realität hat werden lassen. Ich mache ein Beispiel. Ich bin großer Tennisfan und Alexander Zverev, ich weiß nicht, ob du den kennst, also vom Namen zumindest, einer der oder der beste deutsche Tennisspieler im Moment, der hatte in sehr jungen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, welches Turnier es war, ob er das Turnier gewonnen hat oder einen der Top-Leute, Djokovic, Federer, Nadal, gegen ihn gewonnen hatte. Aber ich meine, es war ein Turniersieg. Und er hat sich gefreut, aber es war ein ziemlich moderates Freuen. Und ich habe ihn nie gefragt, ich habe ihn noch nicht gesprochen, aber ich glaube, ich habe in seinen Augen nicht Überraschung oder Überwältigung gesehen, sondern eher Bestätigung. Weil in seinem Selbstbild, er ist sehr früh, sein Bruder ist einige Jahre älter, hat sehr früh mit diesen Menschen schon auf dem Platz gestanden. Er sieht sich seit Jahren und Jahrzehnten in dieser Rolle des Champions. Und wenn es dann passiert, dann ist es nichts Überwältigendes, womit man nie gerechnet hätte, sondern die Bestätigung dessen, worauf man hingearbeitet hat. Würde das, was du gerade sagst, abschwächen, wenn man also schon so in dieser Realität mental lebt, dass es nur noch eine Bestätigung und keine Überraschung ist?
Ja, du nimmst es ja dann vorweg.
Genau.
Also der wird sich das alles ja schon so ausgemalt haben, als wenn es real ist und dann auch dran geglaubt haben, dass er es packt. Also es ist ja auch so ein bisschen dieses Ziel des Manifestierens, dass du dir diese Bestätigung schon vorher holst, um sie noch mitzunehmen auf deinem Weg.
Ja.
Und klar ist dann dieses Erfolgserlebnis selber nicht mehr so die Überraschung. Korrigiert weniger, weil du vorher schon korrigiert hast, sodass es weniger auf dein Konto einzahlt. Und gleichzeitig auch, wenn man sehr ambitioniert ist, Es ist ja häufig so eine Erleichterung. Man hat ein hohes Ziel, man will es aber unbedingt erreichen. Man weiß vorher, ich werde sehr enttäuscht sein, wenn ich das nicht erreiche, auch wenn es für andere vielleicht wahnsinnig krass wäre, wenn sie es erreichen. Und dann erreichst du es. Du freust dich vielleicht eine Minute und dann bist du irgendwie nur noch erleichtert, dass da jetzt die Enttäuschung ausbleibt. Also es ist auch immer eine Sache des Erwartungshorizontes.
Und das erlebe ich hier auch ganz oft, dass Menschen auf dem Olymp ihres Schaffens, ob es Sportler sind, ob es Autoren sind, wirklich enttäuscht sind, weil dieses Glücksgefühl, auf das sie hingehofft haben, auf das sie Jahre, Jahrzehnte hingearbeitet haben, ausbleibt. Und es war so ein der Hoffnungsschimmer, dass das entlohnt für all die Mühsal, für all den Verzicht. Und wenn das ausbleibt, dann kann einen das wirklich auch in so eine. Unter Sportlern gibt es diese postolympische Depression, von der die Jessica von Bredow-Werndl hier auch sehr ausführlich berichtet hat. Was kannst du Menschen, und dafür muss man kein Spitzenathlet sein, vielleicht hat man auf ein Projekt hingearbeitet oder so und dachte, dass man sich wirklich freut und dann fällt man eher in so ein Loch rein. Was kannst du Menschen empfehlen, aus so einer depressiven Stimmung wieder rauszufinden?
Sich generell nicht zu sehr auf diese Höhepunkte zu fixieren. Das wissen wir auch sehr gut aus der Forschung. Da gibt es die sogenannte Setpoint-Theorie, die besagt, dass jeder hat so seinen Setpoint im Wohlbefinden. Und nach einem Erfolgserlebnis, genauso wie nach einem Schicksalsschlag, kehrst du irgendwann häufig relativ schnell wieder zu deinem Ausgangspunkt zurück. Selbst Lottogewinne machen Menschen nicht anhaltend glücklich. Vielleicht kurzfristig ein paar Wochen und dann geht es denen genau wie vorher. Wir überschätzen fundamental, welche Rolle solche Höhenflüge für unser Wohlbefinden spielen. Und klar, es ist irgendwie wichtig oder es ist ein Höhepunkt im Leben und man darf da auch drauf hinarbeiten. Ich bin selbst ein ambitionierter Mensch und finde das sehr wichtig. Gleichzeitig ist es aber wichtig, so den Alltag, das Hier und Jetzt nicht aus dem Blick zu verlieren. Und der eigentliche Treiber von Lebensglück sind eher die Gewohnheiten, die kleinen, unscheinbaren Glücksmomente, hatten wir auch eben schon drüber geredet. Und die darf man sich holen, auch in einer harten Trainingsphase, dass man eben nicht alles auf den Verzicht setzt, auf dieses Ziel in der Zukunft, sondern auch im Hier und Jetzt lebt gleichzeitig. Und das darf ja beides nebenher existieren. Aber ich glaube, es ist schon eine Gefahr, wenn man sich sehr auf eine Sache fixiert. Einmal, dass der Druck sehr hoch wird, dass man natürlich auch in ein Loch fällt, wenn man es nicht erreicht, was ja immer passieren kann. Dass aber auch diese Erwartungen niemals erfüllt werden können, wenn man so viel auf diese eine Sache setzt. Und dann entsteht ganz schnell Enttäuschung und auch innere Leere. Weil wenn alles, dein ganzes Lebensglück nur von diesem einen Moment abhängt, selbst wenn er gut ausgeht, irgendwann ist der um und dann fällst du in ein Loch und dann kannst du in eine Depression fallen. Deswegen ganz wichtig, gerade für erfolgsorientierte Menschen, verschiedene Lebensbereiche mit berücksichtigen. Gerade wenn ich sehr leistungsorientiert bin, dass ich trotzdem noch mir überlege, habe ich Familie oder Freunde, jemand, der mir den Rücken stärkt, vielleicht ein Hobby, was jetzt nichts zu tun hat mit dieser einen Sache, damit sich auch der Selbstwert, das Glück aus verschiedenen Quellen speist und nicht fragil wird, wenn eine Quelle davon verzagt.
Macht viel Sinn und deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Wenn ich immer eine hohe Erwartung hatte, dass es toll werden wird, dann, und das wissen wir auch, wie Dopamin funktioniert, es geht immer um einen Reward Prediction Error. Also wenn die Prediction schon maximal hoch ist, dann kann es nur eine negative Abweichung davon geben und damit ist ein Dopamindefizit fast vorprogrammiert. Lass uns jetzt noch ein paar Punkte, und wir gehen nicht alles durch, weil die Menschen sollen auch dieses wunderbare Buch sich natürlich noch ansehen, die dafür interessiert sind, aber was mich in dem Teil 3, den du vorhin skizziert hast, überrascht hat im ersten, war, dass für all diese Probleme, die Menschen mehr oder weniger kennen und fühlen, die Selbstwirksamkeit die Lösung ist. Das ist ein Begriff, den man vielleicht gehört hat, im Englischen Self-Efficacy, so, dass wer sich mit psychologischen Konzepten etwas auskennt, aber mich hat überrascht, dass das die Lösung für all diese Probleme sein soll. Und ich überziehe jetzt bewusst etwas, aber du erklärst es da extrem schön, finde ich, warum eben dieses Konzept für ganz viele dieser Dinge nicht die finale Lösung, aber zumindest eine starke Entlastung sein kann. Und erklär uns doch mal, bevor wir in die Umsetzung gehen, warum diese Selbstwirksamkeit auf all diese Dinge wirklich strahlende Effekte hat.
Ja, die vielen Treiber von Überforderungen im Alltag, die führen zu diesem Gefühl, ich verliere die Kontrolle und bin irgendwie ohnmächtig ausgeliefert. Und was wir aber brauchen, ist das Gefühl von Handlungsfähigkeit. Ich kann etwas tun, ich bin wirksam. Ich kann vielleicht nicht alles steuern, was passiert im Leben, aber ich habe Einfluss auf das Hier und Jetzt, auf die wesentlichen Dinge in meinem Leben. Und das ist Selbstwirksamkeit. Das Vertrauen, ich kann handeln, auch wenn ich nicht alles steuern kann. Und ich kann umgehen, auch wenn sich unerwartbare Schwierigkeiten, Probleme, Schicksalsschläge auftun.
Mhm. Okay, dann lass uns mal ein paar Elemente. Ich liebe es immer mit Schritt 1 zu starten. Also wenn jemand jetzt zuhört und sagt, ich fühle das alles, die Nachrichten machen mich traurig, ich weiß aber, dass ich keinen Einfluss auf die weltpolitische Lage habe, auf den Iran-Konflikt, auf mögliche politische Entwicklung hier im Lande, auf die Wirtschaft, auf Einstellungsstopps von großen Konzernen. Es sind ja so viele Dinge, die wirklich was mit der Seele machen können, wenn man das auch nah an sich ranlässt. Was kann man jetzt in seinem kleinen, stillen Kämmerchen, wie wir es alle für uns haben, tun, um seelisch stärker zu werden, um dem Ganzen etwas aus eigener Kraft entgegenzusetzen? Wie geht die Reise los?
Also einmal weg von diesen Gedanken, Sorgen, wo wir ja sehr entweder in der Vergangenheit sind und grübeln oder in der Zukunft uns Sorgen machen über abstrakte Dinge, die wir nicht kontrollieren können, wie die Weltlage, zurück ins Hier und Jetzt. Da kann man sich überlegen, wie bin ich eigentlich gerade hier, was sehe ich? Drei Dinge, zwei Dinge, die ich höre, eine Sache, die ich gerade spüre auf meiner Haut, um wieder hier im Jetzt anzukommen. Mhm. Dann kann ich mir überlegen, welche Herausforderungen stehen denn jetzt gerade an in meinem Alltag? Was ist der nächste winzige Schritt, den ich gehen kann? Das sind sogenannte Mikrohandlungen und die signalisieren unserem Gehirn, ich bin wirksam, ich kann etwas steuern, ich bin nicht ohnmächtig. Und daraus erwächst dann häufig mehr, dass wir eben nicht nur diesen einen kleinen Schritt gehen, sondern noch einen und noch einen und noch einen. Und ich kann mir ja bei Dingen, die sehr abstrakt und für mich selbst unlösbar sind, zum Beispiel die Klimakrise, kann ich mir überlegen, wie kann ich mich denn im Kleinen engagieren im Rahmen dessen, was mir selbst möglich ist. Und schon diese Handlung, selbst wenn ich das große Problem dadurch nicht vollständig löse natürlich, signalisieren mir, ich bin nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern kann etwas beitragen.
Ich probiere immer so den Skeptiker simulieren und der jetzt sagt, was soll das denn für einen Unterschied in meinem Leben machen, wenn ich jetzt anfange, ein Buch zu schreiben, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Also was macht das im Gehirn, vielleicht auch neurobiologisch, wenn wir wirklich ins Handeln kommen, in dieses Momentum kreieren? Was entsteht da, was dann zu einer besseren Resilienz und Selbstwirksamkeit am Ende kommt, um in dieser Situation in 3 Monaten, in 6 Monaten besser aufgestellt zu sein?
Du machst erstmal diese unmittelbare Erfahrung. Die Erfahrung ist der allergrößte Treiber von Selbstwirksamkeit überhaupt. Mhm. Dadurch verändert sich dein Selbstbild. Ich bin eben nicht ohnmächtig, sondern ich kann handeln. Und durch dieses Selbstbild verändert sich deine Haltung und wie du die Dinge angehst. Du traust dir also noch mehr zu. Das ist wie so eine positive Kaskade. Verhalten beeinflusst Haltung, Haltung beeinflusst Verhalten. Und so traust du dir immer mehr zu und wirkst über die Zeit.
Es gibt noch ein schönes Zitat, was in die Richtung geht. Vorhin ist mir nicht eingefallen, als du schon darüber gesprochen hast, aber es steht, dass Sinn macht das Schwere tragbar.
Ja.
So, und da steckt wirklich viel Sinn in dem drin, aber warum ich es jetzt anspreche ist, man kann natürlich irgendwas Banales machen, aber man kann ja auch Dinge machen, die für einen selber Sinn ergeben. Und auch da gibt es ja, viele Erkenntnisse dazu, wenn man etwas Sinnvolles, und es muss nicht immer der Job sein. Viele hadern, dass ihr Job eben nicht das ultimativ sinnstiftende ist, aber man kann ja auch in anderen Bereichen des Lebens, ob es Familie ist, ob es soziales Engagement ist oder so. Aber gib uns doch nochmal, wenn Menschen sagen, aber es ist auch anstrengend und es kostet Zeit und so, warum es so wichtig ist, auch irgendwas Sinnvolles im eigenen Leben dem nachzugehen.
Also Sinn gibt ja erstmal die Richtung vor. Wir haben gerade über Handlung und Verhalten gesprochen, aber in welche Richtung möchte ich eigentlich handeln? Was möchte ich eigentlich bewirken? Ich brauche ja eine Richtung, in die ich mich bewege. Und dafür muss ich wissen, was sind denn eigentlich meine Werte? Was ist aus meiner Sicht sinnvoll und erstrebenswert? Und das klar zu haben, danach kannst du dein gesamtes Leben dann ausrichten. Und wir wissen, dass dieses Gefühl von Sinn die Dinge nicht leichter macht, aber tragbarer, wie du gerade gesagt hast, wie bei einem Rucksack. Der fühlt sich schwer an, aber deutlich leichter, wenn du weißt, wohin die Reise führt. Ja, ich habe das zum Beispiel sehr eindrücklich auch beim Schreiben des Buches gemerkt. Es war jetzt schon ziemlich viel Arbeit neben meiner Professur und allem, aber weil mir das so am Herzen lag und so wichtig war, habe ich das gar nicht als solches wahrgenommen. Das ist krass, wie viel körperliche Energie man dann auch auf einmal mobilisiert. Also auf einmal hatte ich viel mehr Power. Es ist schon unheimlich, was diese Haltung mit einem macht, nicht nur mental, sondern auch körperlich.
Mhm. Und wie hat das für dich diese Sinnhaftigkeit? Man kann, wenn das Buch jetzt hier liegt, ein schöner Spiegel-Bestseller, Aufkleber drauf ist etc., man es in der Buchhandlung sieht, dann ist konkret. Aber wie hat das für dich im Alltag ausgesehen, wenn du jetzt einen langen Arbeitstag hattest? Ich weiß nicht, ob du abends oder morgens geschrieben hast, wenn du vielleicht müde warst. Hast du dir dann nochmal konkret vielleicht die eine oder andere, also das eine oder andere vorgesagt? Oder also wie funktioniert es, dass du das abrufen kannst im Alltag? Weil konzeptionell ist es einfach. Ich mache was Sinnvolles, deshalb habe ich mehr Energie, aber wie kriegt man es operationalisiert an einem stressigen, vollgepackten Tag?
Sinn erleben hängt ja häufig auch mit Freude zusammen. Und das war bei mir ein Punkt. Ich liebe es zu schreiben. Ich kann da eintauchen, so in meine Welt, stundenlang. Ich habe auch am Stück geschrieben, also einfach den ganzen Tag mich irgendwo verbarrikadiert und auch gar nichts mehr gemerkt, so, weil ich da richtig versunken bin. Also ich war so in meinem Flow. Und häufig erleben wir genau das als sinnvoll, was uns auch Freude macht, was uns erfüllt, was uns liegt, was wir gut können. Und da kann man überlegen einmal, was ist das denn bei mir im Alltag? Und wenn einem da aktuell nichts einfällt, was hat mir denn früher Freude bereitet als Kind oder als Jugendlicher? Wo bin ich so richtig drin aufgegangen? Was erlebe ich als erfüllend? Und bei diesen Dingen hinterfragen wir ja gar nicht den Sinn. Wir hinterfragen Dinge ja nach ihrer Sinnhaftigkeit, wenn sie eben nicht erquickend sind, wenn sie uns schwerfallen, wenn wir das Gefühl haben, das ist gerade eher sinnlos. Und bei genau den Dingen, wo wir uns die Frage gar nicht mehr stellen, ist der Sinn häufig schon da.
Was würdest du sagen, ist neben diesem Schritt 1 noch etwas, was Menschen so direkt umsetzen dürfen, um in diese Selbstwirksamkeit zu kommen?
Der Support von anderen, haben wir eben schon drüber gesprochen, wie wichtig soziale Beziehungen sind. Und wir brauchen einmal Role Models, Menschen, an denen wir uns orientieren. Wenn du zum Beispiel jemanden hast in deinem Umfeld und der verzagt nicht oder sagt nicht den ganzen Tag, oh Gott, wie schlimm die Weltlage ist, sondern der packt die Dinge an. Der bleibt ruhig, wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Von diesen Menschen können wir uns unheimlich viel abschneiden. Beobachtungslernen. Also wir lernen durch Beobachtungen und übernehmen diese Haltung. Umgebt euch mit diesen Menschen. Und der.
Darf ich da noch ergänzen, bevor du weitermachst? Und das ist ein Privileg unserer Zeit. Wir haben heute viel über Nachteile von Social Media, Internet gesprochen. Aber ein Privileg der Zeit ist, dass man diese Role Models nicht mal persönlich kennen muss. Man muss sie auch nicht auf einem Kongress treffen, sondern es gibt von Menschen, die inspirieren, so viel Material, was frei zugänglich ist, dass man eintauchen kann in ihre Art zu denken, wie sie reden, etc. Es gibt so ein mentales Modell, was ich ab und zu mache. Das ist die Mental Mastermind. Und da habe ich einen Tisch mit 6 Leuten sitzen, von denen ich lernen kann. Ich kenne die alle nicht. Viele davon sind wohnen irgendwo anders, aber ich setze mich mit denen an den Tisch. Ich habe genug von ihnen sozusagen schon gehört, gelernt, dass ich glaube, ihre Perspektive abschätzen zu können. Und es ist verrückt, was passiert, wenn man sich so mental auf dieses Spielchen einlässt oder auf diese Übung, dass ich da sitze, ich stelle eine Frage in die Runde und lasse reihum diese Menschen antworten. Dann kriege ich Perspektiven, die ich sonst im Zwiegespräch nie bekommen hätte.
Ja.
Und das ist auch eine Art von Role Models, von anderen lernen. Ob die genauso geantwortet hätten, weiß kein Mensch. Aber es ist zumindest von dem Wertesystem, von den Eigenschaften, die ich über diese Person gelernt habe, eine etwas andere Perspektive von dem, was ich dann höre.
Mega. Ja, ganz wichtig. Und der Support von anderen. Also diesen Rückhalt, jemanden zu haben, der glaubt an mich.
Mhm.
Ganz wichtig, nicht nur bei Kindern, die brauchen das von ihren Eltern oder von Bezugspersonen. Das ist so der zentrale Schlüssel dafür, dass sich ein Kind gut entwickelt. Ist da jemand, bei dem das Kind weiß, diese Person, die glaubt an mich bedingungslos, egal was passiert, die vertraut in mich, in meine Schaffenskraft.
Mhm.
Und auch für Erwachsene ist es wichtig, eben nicht Leute, die uns klein machen, sondern die uns supporten. Zum Beispiel auch bei Teams, bei der Arbeit enorm wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, ich werde hier klein gemacht für jeden Fehler, sondern da ist jemand, der glaubt an mich, an meine Stärken, Potenziale, der macht die sichtbar und der ermutigt mich, mich noch mehr zu entfalten. Und da kann man sich zum Beispiel mal ein Blatt nehmen und aufschreiben, zu wem habe ich denn im Alltag regelmäßig Kontakt und wer gibt mir Energie, wo gehe ich mit neuem Drive nach Hause, wenn ich den getroffen habe und im nächsten Schritt, wie könnte ich den Kontakt zu genau diesen Leuten weiter ausbauen.
Du bist gerade eine sehr gefragte Gesprächspartnerin in allen Zeitungen dieses Landes, in Interviews mit dir, du tingelst durch die TV-Shows. Gibt es irgendeine Frage, die dir noch nicht gestellt wurde zu deinem Buch, die du aber so gerne öffentlich mal beantworten würdest?
Oh Gott, da erwischt mich gerade auf dem falschen Fuß. Das waren schon so viele Fragen. Vielleicht so die wichtigste Frage, die ich mit dem Buch verbinde, ist einfach die, dass psychologische Kompetenzen, Selbstwirksamkeit, das ist nicht einfach so ein Wischi-Waschi-Soft-Skill-Wohlfühl-Thema, sondern das ist eine zentrale Ressource, die wir brauchen, um als Gesellschaft zukunftsfähig zu sein, um umzugehen mit den wahnsinnigen Herausforderungen, KI, der Weltfrieden, all diese Dinge, die so viele Menschen beschäftigen. Und ich glaube, dass unsere innere Haltung ganz viel ausmacht für den Umgang und dafür, wie sich die Welt jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Und wenn ich das ergänzen darf, eine Fähigkeit, die wir kostenlos, nur in Anführungsstrichen mit Einsatz der eigenen Zeit und des Willens, das zu tun, machen können. Es ist nichts, wofür man körperliche Voraussetzungen mitbringen muss oder so. Es ist etwas von den 4 Stunden, die wir jeden Tag am Handy sind, rausschneiden. Wir reden über 5, über 10 Minuten und dann ein paar Dinge immer wieder mental durchgehen, ein paar Glaubenssätze hinterfragen, ein paar Dinge sich verdeutlichen, all das, was du hier erwähnt hast. Und dann wird man mit der Situation, wie sie auf uns alle gerade einprasst, einfach besser umgehen können. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir in 5, in 10 Jahren uns das ansehen, dass die Menschen, die etwas an ihrer inneren Stärke gearbeitet haben, an einem ganz anderen Punkt sein werden, als die, die sich einfach von diesen Einflüssen, die du ja wunderbar beschrieben hast, einfach hinwegspülen lassen.
Voll, diese Selbststeuerungskraft, die wird einfach immer wichtiger, weil wir haben ja immer mehr Freiheiten, haben wir eben drüber gesprochen, mehr Selbstverantwortung dadurch auch. Dadurch wird unsere Selbststeuerung immer wichtiger. Mhm. Früher, da ging man ins Büro 9-to-5, mhm. Da sagte dir jemand von außen, wann Schluss ist. Heute müssen wir uns selbst regulieren, wir müssen selbst herausfinden, wie es mir eigentlich geht. Wann brauche ich eine Pause, wann setze ich Grenzen? Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich mich treiben lassen von den vielen Reizen und vielleicht irgendwann untergehen. Wir brauchen diese Reflexions- und Selbststeuerungskompetenz, um in dieser in der Welt des zu viels handlungsfähig zu bleiben.
Ja, wunderschöne Zusammenfassung, den Begriff muss ich mir merken. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, Eva, die ich jedem Gast hier stelle, wenn wir jetzt mal ein bisschen abstrahieren von den Themen und du auf dein eigenes Leben und auf die Auf und Abs deines Lebens. Du hast selbst viel erlebt, haben wir heute nur angeschnitten, aber wenn du da mal aus einer Vogelperspektive drauf guckst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Dranbleiben ist wichtig. Also man kann mit diesem Mindset durchs Leben gehen, immer ja das Beste aus sich oder aus den Dingen herausholen zu wollen, aber das gelingt nicht immer. Und wir müssen einfach umgehen, lernen mit dem, was kommt, auch wenn das Ganze gar nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Und diese Kontinuität, die macht am Ende den Unterschied.
Da gibt es nichts zu ergänzen von meiner Seite. Ich kann nur sagen, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich glaube, es wird noch viel kommen. Du forschst an spannenden Themen. Ich werde deine Arbeit weiterhin verfolgen. Dieses Buch ist ein Meilenstein, was innere Stärke, Selbstwirksamkeit betrifft. Too much, wirklich ein wunderschöner Kompass für innere Stärke. Vielen Dank, dass du heute hier warst und noch alles Gute für dich.
Danke dir, Chris, für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.